Schrödingers Wellenfunktion. Schrödingers Wunsch war einfach. Wenn Quantenteilchen sich als Welle durch die Gegend bewegen, dann muss es eine Wellengleichung geben, mit der man diese Bewegung ausrechnen kann. Für andere Wellen kannte man solche Wellengleichungen längst, für Schallwellen etwa oder auch für Lichtwellen. Eine Wellengleichung, mit der sich die genaue Form der Teilchenwelle ausrechnen lässt, fehlte aber noch. Erwin Schrödinger war mit seinen 38 Jahren deutlich älter als Heisenberg. Er stammte aus Wien und forschte damals an der Universität Zürich. In den Weihnachtsfeiertagen 1925 fuhr er nach Arosa, einen Skiort in den Schweizer Alpen. Doch mehr als das Skifahren interessierte ihn in diesen Tagen die Suche nach einer Wellengleichung für Quantenteilchen. Schrödinger erkannte, die Wellengleichung für Quantenteilchen muss eine ziemlich merkwürdige Gleichung sein. Sie führt zu mathematisch ungewöhnlichen Lösungen. Zu Wellen, die man nur mit komplexen Zahlen beschreiben kann. Mit der imaginären Einheit i, der Wurzel aus minus 1. In den meisten anderen Gebieten der Physik passiert so etwas eher selten. Die Wurzel aus negativen Zahlen zu ziehen, ist in der Physik meistens verboten. Wenn man die Geschwindigkeit einer Straßenbahn berechnet und dabei die Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen muss, dann weiß man, hier hat man sich irgendwo ganz gewaltig verrechnet. Aber Schrödinger war überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn seine Rechnungen mathematisch äußerst ungewöhnlich aussahen. »Wenn ich nur mehr Mathematik könnte«, schrieb er an einen Freund, »ich bin bei dieser Sache sehr optimistisch und hoffe, wenn ich es nur rechnerisch bewältigen kann, so wird es sehr schön.« Und es wurde tatsächlich sehr schön. Plötzlich war sie da, die Wellengleichung. Und Erwin Schrödinger gelang es, damit die Eigenschaften des Wasserstoffatoms korrekt nachzurechnen. Auf viel allgemeinere und detailliertere Weise, als das zuvor Niels Bohr mit seinem simplen Bohrschen Atommodell geschafft hatte. Das war ein erster Beweis dafür, dass Erwin Schrödinger mit seiner Wellengleichung etwas Großes und Wahres über die Welt herausgefunden hatte. Nach seinem Durchbruch in Arosa veröffentlichte er im Laufe des Jahres 1926 in insgesamt 4 Teilen sein wohl wichtigstes Werk mit dem Titel »Quantisierung als Eigenwertproblem«. Seine Wellengleichung für Teilchen wurde weltberühmt. Wir nennen sie heute Schrödinger-Gleichung. Heisenberg hatte mit seiner Matrizenmechanik zwar auch prinzipiell recht gehabt, aber sie wird in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr verwendet. Man hat Methoden gefunden, Heisenbergs Ideen auf mathematisch übersichtlichere und einfachere Weise darzustellen. Die Schrödinger-Gleichung hingegen verwendet man heute noch genauso wie damals. In der Quantenforschung ist sie das tägliche Standardwerkzeug, ähnlich wie das Küchenmesser für einen Koch. Oder die peruanische Panflöte für einen peruanischen Panflötenspieler. Für die Quantentheorie begann damit ein neues Zeitalter. Dass man sich Teilchen wellig vorstellen muss, hatte man schon vorher gewusst. Aber nun hatte man ein mathematisches Werkzeug, um das Verhalten von Teilchenwellen exakt zu berechnen. Wenn man die Schrödinger-Gleichung löst, dann erhält man als Ergebnis die sogenannte Wellenfunktion. Schrödinger bezeichnete sie mit dem griechischen Buchstaben Psi. Das ist bis heute so üblich. Aber was sagt uns das? Was schlägt hier überhaupt Wellen? Eine Schallwelle ist eine Schwingung der Luft und eine Wasserwelle ist eine Schwingung der Wasseroberfläche. Was schwingt aber, wenn Schrödingers Teilchenwelle durch die Gegend schwappt? Nun, eigentlich überhaupt nichts. Eine Teilchenwelle ist nicht die Schwingung von irgendetwas. Sie selbst ist eine Schwingung. Sie ist nicht an ein Medium gebunden, sie ist einfach da. Das klingt etwas seltsam. Wie kann man sich die Wellenfunktion vorstellen? Welche physikalische Interpretation gibt es nun für diese Welle?